Ich bin die ehemalige Pflegedirektorin von Glanzing und habe in Glanzing auch meine Ausbildung erfahren und werde Ihnen jetzt ein bisschen ganz einen kurzen geschichtlichen Abschnitt geben über die Ausbildung bis 1914, 15 und dann sage ich Ihnen, wie die Ausbildung in Zukunft ausschauen soll. Also Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts wurden in Europa und auch in Österreich die ersten Kinderkrankenhäuser erbaut und gegründet und die Kinderheilkunde und die Säuglings- und die Kinderkrankenpflege haben sich etabliert. Das erste Kinderkrankenhaus in Wien war das St. Anna Kinderspital und das hat eigentlich auch die allererste Ausbildungsstätte gehabt, die allerdings nur bis 1938 bis zur Übernahme durch das Deutsche Reich bestanden hat. 1912 bis 1914 wurde die Reichsanstalt gebaut, das haben Sie heute schon gehört, und 1915 unter der Leitung von Professor Moll eröffnet. 1915 war dort auch natürlich die Gründung der Pflegeschule für Fürsorgeschwestern für die Mutter-, Säuglings- und Kleinkinderfürsorge. Von 1915 bis 1916 war die Ausbildungsdauer 9 Monate. Man hat aber sehr, sehr rasch gemerkt, dass das zu kurz ist und hat schon 1916 die Ausbildung auf ein Jahr ausgedehnt. Die Ausbildungsdauer wurde im Verlauf der Zeit weiter erhöht und bis Kriegsende war die Ausbildungsdauer 2 Jahre. Und mit dem ersten Krankenpflegegesetz der Zweiten Republik wurde 1949 die Ausbildung auf 3 Jahre erhöht. Die Berufsbezeichnung war damals diplomierte Säuglingsschwester und das Zugangsalter war 18 Jahre. Wenn Sie schauen, das Zugangsalter 1915, 16 war noch 22 Jahre. Es hat so viele Bewerberinnen gegeben, dass sie das Alter erhöhen mussten. 1961 wurde das nächste Mal das Krankenpflegegesetz novelliert. Hier wurde das Zugangsalter ist 17 Jahre und der Berufstitel ist diplomierte Kinderkranken- und Säuglingsschwester geworden. 1992 wurden die Sonderausbildungen eingeführt, und zwar für Spezialaufgaben, Lehr- und leitende Aufgaben. 1993 kam es zu einer Änderung des Krankenanstaltengesetzes. Es wurden neue Patientenrechte eingeführt, die Qualitätssicherung und die kostenlose Aufnahme der Bezugspersonen. Was gar nicht so am Anfang gut funktioniert hat, weil sich plötzlich sowohl die Ärzte als auch die Pflegenden sehr viel auf die Finger geschaut gefühlt haben. 1995 wurden die Hochschullehrgänge für lehrendes und leitendes Personal eingeführt. 1997 gab es eine große Krankenpflegegesetznovelle. Die Kinder- und Jugendlichenpflege wurde als Spezialaufgabe definiert. Die Berufsbezeichnung war ab dann diplomierte Kinderkrankenschwester oder diplomierter Kinderkrankenpfleger. Die Ausbildungsdauer waren 3 Jahre, so wie jetzt. Ich würde Sie bitten, sich die Zahlen der Stunden zu merken. 4.600 Stunden gesamt, 2.480 Stunden Praktikum und 2.120 Stunden Theorie. Auch wurde die Pflegehilfe eingeführt mit einem Jahr Dauer und 1.600 Stunden Ausbildung. Außerdem kam es zur Sonderausbildung für Kinder- und Jugendlichenpflege für die diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonen. Diese dauerte auch ein Jahr und dauerte auch 1.600 Stunden. Und es gab außerdem in dem neuen Gesetzesentwurf eine genaue Regelung der Tätigkeitsbereiche, das ist eine ganz lange Liste, aufgeschlüsselt. Und wie schaut es jetzt aus? Ein neues Gesetz soll zur Ausbildung von Krankenpflegepersonen führen und es ist jetzt vorgelegt und es wurden viele Dinge da drinnen formuliert, mit denen die Kinderkrankenschwestern überhaupt nicht glücklich und auch nicht einverstanden sind. Und ich denke, es wird auch die Ärzteschaft sehr stark betreffen. Positiv ist natürlich, dass die Ausbildung über die FH gehen soll. Es ist eine Aufwertung des Berufes und es sollte natürlich wirklich auf FH-Ebene stattfinden, das wünschen wir uns schon sehr, sehr lange. Aber dann kommen die großen Probleme. Es gibt keine einzelnen Sparten mehr. Die Ausbildung soll 3 Jahre dauern und alle 3 Sparten, die jetzt einzeln ausgebildet werden, in diesen 3 Jahren zusammenführen. Das heißt, die neue Ausbildung soll alle 3 Sparten in 3 Jahren professionell ausbilden. Im Begutachtungsentwurf des Gesetzes steht eine Präambel drinnen. Sie können das lesen. Ich möchte Ihnen nur kurz sagen, da steht zum Schluss, es gibt einen breiten Konsens. Wo der breite Konsens her ist, wissen wir nicht genau. Also von der Kinderkrankenpflege und ich glaube auch von der psychiatrischen Pflege gibt es keinen breiten Konsens. Sie sehen hier die Aufhebung der speziellen Grundausbildung des gehobenen Dienstes, Kinderkranken- und Jugendlichenpflege und psychiatrische Gesundheitspflege. Und Krankenpflege soll zugunsten einer noch stärker generalistisch ausgerichteten Ausbildungen in der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege führen. Anmerkung, die derzeitige Ausbildung in der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege ist keine generalistische Ausbildung. Das ist eine Präambel, die eigentlich nicht stimmt. Im allgemeinen Teil der Erläuterungen wird von einer vorliegenden Gesamtreform gesprochen. Gleichzeitig werden aber viele Bereiche, wie die bisherigen Sonderausbildungsmöglichkeiten, die Spezialisierung und Qualifizierungsmöglichkeiten für den gehobenen Dienst, die Schaffung von abgestimmten Maßnahmen für den intra- und extramaralen Langzeitbereich und so weiter, die werden einfach auf einen geplanten zweiten Umsetzungsschritt verschoben. Das heißt, wir haben ein Gesetzesentwurf hier, der eigentlich nur zur Hälfte besteht, weil es nicht drinnen nirgends steht, wie es weitergehen soll. Die Ausbildung soll 3 Jahre dauern und es müssen in diese 3-jährige Ausbildung zusätzlich zur allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege die Inhalte der Kinder- und Jugendlichenpflege sowie der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege hineingepackt werden. Voraussichtlich werden diese Personen ein einziges Praktikum im Kinderbereich aufweisen können und zusätzlich muss auch noch der wissenschaftliche Teil in der FH untergebracht werden. Die praktische Ausbildung in diesen 3 Jahren soll 2300 Stunden umfassen für alle 3 Sparten. Wir stellen daher die Kompetenz dieser Gruppe im Bereich Kinder- und Jugendlichenpflege stark in Frage. Die verpflichtenden Sonderausbildungen werden überhaupt aufgehoben. Der Rechtsträger entscheidet dann, wie viele generalistisch ausgebildete Pflegepersonen im Bereich Kinder- und Jugendlichenpflege arbeiten werden und wie viele eine Spezialisierung für diesen Bereich vorweisen können müssen. Es sollen Strukturqualitätskriterien diese Frage regeln, die es aber bis jetzt überhaupt nicht gibt. Und die Ländersache sein soll. Das heißt, jedes Land kann dann tun, wie es glaubt. Ein solches Vorgehen wird zweifelhaft für die Kinder- und Jugendheilkunde von Nachteil sein, da die Generalistin hier im Kinder- und Jugendbereich praktisch angelernt sein werden und keinen ausreichenden theoretischen und praktischen Hintergrund haben. Die Generalistin soll ohne Sonderausbildung zur Kinder- und Jugendlichenpflege eine Kinderintensivausbildung machen können. Das heißt, sie bekommen auf den Kinderintensivstationen möglicherweise Mitarbeiterinnen, die zwar die Sonderausbildung in Intensivpflege haben, aber in ihrem Leben noch nie ein Frühgeborenes gesehen haben. Ob das wirklich für sie wünschenswert ist, bezweifle ich. Es ist auch für die Pflege nicht wünschenswert, denn es wird für die Diplomierten, die jetzt noch vorhanden sind, wird es eine große Herausforderung sein, mit solchen Mitarbeitern zu arbeiten. Die speziellen Grundausbildungen sollen volle 6 Jahre früher auslaufen als die allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege. Dies bedeutet eindeutig eine nicht nachvollziehbare Ungleichbehandlung der speziellen Grundausbildungen. Es gibt dafür keinerlei sinnvolle Begründung und von Seite des Berufsverbandes Kinderkrankenpflege, bei dem ich aktiv bin, wird das als willkürlich wahrgenommen. Durch diese Vorgehensweise ist ein Personalengpass in der Kinder- und Jugendlichenpflege vorherzusehen und somit eine Gefährdung der Versorgung der Kinder und Jugendlichen im Krankenhaus. Aber nicht nur im Krankenhaus, sondern auch in der extramuralen Pflege. Die logische und marktgerechte Vorgehensweise wäre eigentlich, dass die Grundausbildungen erst nach dem Auslaufen der allgemeinen Krankenpflege auslaufen, damit genügend generalistisch ausgebildete Personen am Markt sind, die dann auch in diese Sonderausbildungen einsteigen können. Die Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege, die muss im Detail noch erarbeitet werden, weil ja niemand weiß, wie die generalistische Ausbildung ausschauen soll. In Zukunft, das ist auch noch nicht bekannt, muss eine ausreichende Anzahl von Absolventinnen da sein, sonst ist in den Übergangsfristen ein eklatanter Personalmangel. Und das ist so, also auch nicht, es wird nicht der Fall sein. Es gibt zusätzliche Ausbildungsstufen laut zukünftigen Gesetz. Das ist der Pflegeassistent, das ist ein aufgewerteter Pflegehelfer. Die Ausbildung dauert ebenfalls ein Jahr. Und der Pflegefachassistent, das ist ein Mittelding zwischen dem Pflegehelfer und dem gehobenen Dienst. Die Ausbildung dauert 2 Jahre und der Pflegefachassistent hat fast die gleichen Kompetenzen wie der gehobene Dienst. Die Ausbildungszeit des Fachassistenten dauert 3200 Stunden in 2 Jahren, halb Theorie und nur ein Drittel Praktikum. Und diese Tätigkeiten, die können Sie im Gesetz nachlesen, die brauche ich Ihnen jetzt nicht aufzählen. Was aufgefallen ist, dass es dabei Dinge gibt, die heute auch keine Schwester, keine diplomierte Schwester im Kinderbereich selbst durchführt. Wie das dann die generalistisch ausgebildeten Schwestern machen werden, weiß ich nicht. Zum Beispiel transuretale Katheter setzt meines Wissens keine Kinderkrankenschwester. Oder? Irre ich mich da? Ich bin schon ein bisschen in Pension, vielleicht hat sich das geändert. Weiß es nicht. Hat sich nicht geändert. Also das ist jetzt der Assistent, der dauert 1 Jahr die Ausbildung, da ist wenigstens die Hälfte des Jahres Praxis und die andere Hälfte Theorie. Auch diese Mitarbeiter haben ein großes Tätigkeitsfeld, handeln in Notfällen. Wie das sich im Kinderbereich abspielen wird, weiß ich nicht. Ich kann mich erinnern, ich habe selber erlebt, einen kleinen Diabetiker mit 3 Jahren, der mit 400 Zucker am Dreirad auf die Station gefahren kam. Ja? Ob das die Schwestern, die dort waren, die kannten das Kind und haben genau gewusst, dass dieses Kind anders reagiert als die anderen Diabetiker mit solchen Werten und die konnten dieses Problem lösen. Ob das eine Schwester dann, also ich sage nicht Schwester, Pflegeperson, mit dieser Ausbildungsdauer und dieser Praktikumsanzahl überhaupt jemals bewältigen wird, ist fraglich. Lebensrettende Sofortmaßnahmen soll nach einjähriger Ausbildung auch dieser Assistent machen. Ich meine, also Erste-Hilfe-Kurs macht jeder Autofahrer, aber ich weiß nicht, ob das ausreicht. Manuelle Herzdruckmassage und Beatmung mit vereinfachten Beatmungshilfen darf der Assistent mit einjähriger Ausbildung schon machen. Durchführung der Defibrillation mit halbautomatischen Geräten und Verabreichung von Sauerstoff. Gut. Blutabnahmen aus der Vene darf er auch machen, nur nicht bei Kindern. Das ist wenigstens hier ausgenommen. Aber die Klistiere, Darmeinläufe und so weiter, Sondenerleerungen, das darf alles auch ein einjährig ausgebildeter Assistent durchführen. Die Konsequenzen für die Praxis und die Mitarbeiterauswahl und Führung sind groß. Die Pflegeassistenz und die Fachassistenz, wie weit sind die in der Kinder- und Jugendlichenpflege überhaupt einsetzbar? Sind Zusatzqualifikationen durch Fort- oder Weiterbildung erworben, notwendig? In welchem Setting ist die Generalistin überhaupt einsetzbar? was macht man mit Mitarbeitern mit der Sonderausbildung Kinder- und Jugendlichenpflege und was macht man mit Mitarbeitern mit der Sonderausbildung Kinderintensivpflege, die vorher keine Sonderausbildung für Kinder- und Jugendlichenpflege gemacht hat. Und was gibt es sonst noch für Qualifikationen und wie soll der Verteilungsschlüssel ausschauen? Das wird der Träger entscheiden. Nämlich, und das nehmen wir an, nach Gesetzen des ob teuer oder billig. Wie erreicht ein Pflegeassistent die Kompetenzen, die hier vorgesehen sind? Wie motiviert man Generalistinnen für einen Sonderausbildungskurs für Kinder- und Jugendlichenpflege? Wie argumentiert man bei Personalplanungsgesprächen, welche Prozentsätze man von welchen ausgebildeten Personen man nimmt? Wie macht man Dienstpläne und wie teilt man die unterschiedlichen Ausbildungsstufen in den täglichen Pflegealltag ein? Alle weiteren Details finden Sie im Internet. Sie sehen alle Stellungnahmen, die bisher zum Gesetz abgegeben wurden. Da war die letzte Frist war im September, 4. oder 6. Dort sehen Sie alle die Stellungnahmen, die dort abgegeben wurden. Sie können auch die vom Berufsverband für Kinder- und Jugendlichenpflege dort sehen. Da finden Sie noch detailliertere Dinge drinnen. Und es sind, für mich stellt sich die Frage als Person, das ist meine persönliche Meinung, wer initiiert so ein Gesetz und wer hat Interesse daran? Und da denke ich mir, es ist eine finanzielle Geschichte, es ist eine Sache von Berufszweigs, Kämpfen oder ich weiß es nicht genau. Ich habe die Mitarbeiter, die ehemaligen von der Gewerkschaft eingeladen zu dieser Sitzung, sie haben alle abgesagt, denn die Gewerkschaft hat eine sehr positive Stellungnahme zu dem Gesetz abgegeben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus